Herzlich willkommen bei einer neuen Episode meines Podcasts. Mein Name ist Michel Birnbacher und Sie können mich sicher einen Leica M-Enthusiasten nennen. Wenn Sie mehr über meine Workshops oder vielleicht meinem Buch zum Einstieg in die Welt der Leica M10 erfahren wollen, so werfen Sie bitte einen Blick auf meine Homepage www.birnbacher.com. In der heutigen Episode hören Sie den Mitschnitt des Galeriegesprächs in der Leica Galerie Nürnberg vom 20. Dezember mit dem Fotografen der aktuellen Ausstellung Hardo Reimann. Die aktuelle Ausstellung Mitrata – Hilfe für Nepals Kinder ist noch bis zum 18. Jänner 2020 in der Leica Galerie Nürnberg zu sehen. Ab dem 25.01. zeigt die Leica Galerie eine neue Ausstellung, Stefan Winkelhöfer, Hans – Eine kleine Geschichte vom Glück. Folgende Leica M-Workshops habe ich für das erste Quartal 2020 geplant, am Samstag, den 11. Jänner. Lernen Sie die Leica M kennen, Grundlagen der Leica M-Fotografie. Am kommenden Tag, am Sonntag, den 12. Jänner, Fokus mit der Leica M. Hier lernen Sie die unterschiedlichen Methoden zur akkuraten Fokussierung kennen. Und dann am Freitag, den 20. März, Fotografieren zur blauen Stunde mit der Leica M. Noch ein wenig Werbung für mein Kamerahandbuch zur Leica M10. Wenn Sie dieses im Leica Store Nürnberg kaufen, so bekommen Sie 20% Rabatt auf die oben genannten Leica Workshops. Alle erwähnten Verlinkungen finden Sie dann in den Shownotes der Episode. Und nun möchte ich Ihnen noch alles Gute für das kommende Jahr wünschen, vor allem Gesundheit, und nun zum Galeriegespräch. Ihr Michel Birnbacher.
Und würde dir das Wort übergeben mit all dem, wie es angefangen hat.
Ja, kannst du gerne machen, Michel. Ich bin nur eben total erschrocken und zittere noch ein bisschen, weil du hast erwähnt, der Künstler. War ich das?
Der Fotograf, der Künstler, sucht aber aus.
Hardo Reimann. Aber wir wollen ja darüber reden, wie alles begonnen hat. Ich bin vom Dorf, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Weiß jemand von euch, ich darf euch sagen, die meisten kenne ich ja auch per Du, weiß jemand von euch, was ein Kuhbauer ist und was ein Goldsbauer ist?
Ein was, bitte?
Ein Koi-Bauer oder ein Goldsbauer? Weiß keiner. Also, ich komme aus einem so kleinen Dorf, wo es die Unterscheidung gab, Kuhbauern und Pferdebauern. Das heißt also, die Kuhbauern haben die Felder mit ihren Kühen bestellt und die Pferdebauern, Goldsbauern, mit ihren Pferden. Das ist entsprechend eine Hierarchie auch. Also die Goldsbauern, dann kommen die Kuhbauern und ich bin eben Kuhbauernbub. Das Dorf, in dem ich geboren bin, 600 Einwohner. Und jetzt wird sich vielleicht mancher fragen, und viele kenne ich ja auch persönlich, mit denen ich auch persönlich schon gesprochen habe, wie kommt der aus dem Dorf weit weg von Wetzlar? 13 Kilometer waren damals, zu meiner Jugendzeit, kann vielleicht jemand nachvollziehen, insbesondere die, die ja fast in Thüringen wohnen, eine Riesenentfernung zur Stadt. Das heißt, man fuhr in die Stadt, wenn man irgendwas benötigt hat, nicht mehr im eigenen Auto, hatten wir ja nicht. Es gab nachher später mal ein Motorrad, man ist also mit dem Bus gefahren. Und fotografieren lag total fern. Aber in unserem Dorf, da hatten wir so einen weltgewandten und welterfahrenen alten Herrn, so einen Tüftler. Der war doch tatsächlich mal in Brasilien gewesen, hatte da lange gelebt und war dann aus irgendwelchen Gründen nach Oberquembach gekommen. Und das war, wie gesagt, der Tüftler schlechthin. Der hatte auch so einen komischen Traktor. Das war der erste, der nachher einen Traktor hatte. Vielleicht kennt einer noch die Traktoren, wo man, wenn man um die Kurve gefahren ist, nebenher laufen musste. Kennt jemand die? Nicht? Also es waren Traktoren. Wir haben damals gesagt, es war ein Hanomag. Der hatte eine Achse und auf der Achse war der Motor. Und dann war wie so eine Riesengabel nach hinten, wo Gas gegeben wurde, wo gebremst wurde und wo gelenkt wurde. Und der Vorteil oder Nachteil von diesen Traktoren war eben der, man konnte nicht um die Kurve fahren, man musste dann gehen, musste nämlich von dem Sitzbock abspringen, musste den Traktor um die Kurve lenken und dann weiterfahren. Also jetzt hat jemand vielleicht eine Vorstellung, wo ich herkomme. Dieser Tüftler, der hatte auch so eine technische Neigung, hat alle möglichen Maschinen gebaut und er war vor allen Dingen der Dorffotograf. Das heißt, er wurde bestellt bei Hochzeiten, bei Beerdigungen auch, bei Geburtstagen, runden Feiern und er hat das ganze Dorf dann dokumentiert, festgehalten in seinen Bildern. Und wir, hier sehen wir das Bild, Dorfbuben hatten natürlich die einzige Abwechslung, jeden Tag nach der Schule ging es zum Bolzen auf den Fußballplatz. Und zwar in den Klamotten, die wir eben gerade hatten. Und jetzt frage ich mal in die Runde, wer erkennt mich hier auf dem Bild wieder? Olaf? Genau, der unten links, das bin ich. Wir hatten also eines Tages nach so einem Fußballspiel, harten Spiel, die Idee, wir lassen uns jetzt mal fotografieren und gehen dann zu diesem Herrn Will, so hieß er, hin, um ein Bild machen zu lassen. Er hat uns aufgestellt, uns das Bild dann später geschickt und ich muss sagen, von diesem Tage an, zumal der da kam mit so einer Kamera, rausgeklappt, dann hat er irgend sowas rausgezogen, festgestellt, das Bild gemacht, uns noch ein bisschen gerückt und das Bild nachher in die Hand gedrückt. Also von diesem Tage an war es mit mir geschehen, was die Fotografie angeht. Ich wollte unbedingt fotografieren. Ich hatte damals vielleicht den Vorteil, dass ich aus der zweiklassigen Dorfschule, in der ich eingeschult wurde, 4 Klassen, ein Lehrer, ein Raum, Klassen 1 bis 4, Klassen 5 bis 8, ein Lehrer, ein Raum drunter. Ab der 4. Klasse wurde ich ausgesucht oder wurde ich bestimmt dazu, dass ich nach Wetzlar auf die Schule gehen musste oder durfte. Nach einer Aufnahmeprüfung im Gymnasium gelang das dann auch. Und die einzige Möglichkeit, vom Dorf in die Stadt, in die Großstadt Wetzlar zu kommen, war die mit dem Arbeiterbus. Damals gab es ja auch noch nicht so viele PKWs. Das heißt also, wir sind dann zu den Buszeiten der Arbeiter in die Schule gefahren und zu den Buszeiten der Arbeiter wieder zurückgefahren. Unsere Schule hatte um 1 aus, der Bus für die Arbeiter ging um 3. Das heißt, wir hatten immer jeden Mittag nach der Schule 2 Stunden Zeit, durch Städtchen zu gehen. Und du kennst den Kornmarkt inzwischen. Vom Kornmarkt gibt es eine enge Verbindungsgasse zum Domplatz. Die heißt Schmiedgasse. Und in dieser Schmiedgasse war ein kleines Fotogeschäft, ein Fotogeschäft namens Kaucher. Und dort bin ich dann hingegangen und habe mir meine erste Kamera aussuchen lassen, beziehungsweise habe mich beraten lassen. Die Auswahl war damals in dem Preissegment, was ich mir leisten konnte, nicht sonderlich groß. Es waren also, mein Budget war 50 D-Mark, das hatte ich mir müßig zusammengespart. Und in dieser Preisliga gab es eine Agfa Klack, aber es gab auch das Topmodell, nämlich die Agfa Click. Und diese beiden Kameras, die waren, wie wir damals sagten, aus Bagelit. Kennt jemand noch den Ausdruck? Also die waren aus Bagelit. Und Bagelit hatte im Dorf zumindest nicht so den Ruf, haltbar zu sein. Also habe ich mich umgesehen nach einer Kamera, die aus Metall war oder zumindest nach Metall aussah. Und da gab es die Adox Polo. 54 Mark hat die Adox Polo gekostet. Ich hab mir dann die Überschreitung des Budgets um 4 Mark geleistet und war ganz stolzer Besitzer einer Kamera und übernahm dann fortan in der Familie die Aufgabe, das zu dokumentieren. Wiederum Geburtstage, Beerdigungen, Hochzeiten, kleine Feiern im Familienkreis. Und insbesondere in der Schule, von der ich eben erzählt habe, in der Dorfschule war die Tradition, es gibt jeden Weihnachten Weihnachtsspiele. Und diese Weihnachtsspiele dann zu dokumentieren, war mir ein besonderer Ehrgeiz. Nur dann saß man, weil Leute vorne saßen, in der 3., 4. Reihe und hat die Person oder die Szenen nicht mehr so genau aufs Bild bekommen, die man drauf haben wollte. Also irgendwann hat sich dann die Frage gestellt, man muss die Kamera vielleicht auch mal austauschen oder Objektiv austauschen. Dann stellte ich fest, das geht bei meinem Objektiv ja gar nicht, weil das war fest verbaut.
Wie alt warst du da?
Da war ich 12 Jahre alt. Das war also 1960. So bin ich dann zu dieser Adox Polo gekommen und fotografiert mit der Adox Polo. Und dann eben, nachdem ich wechseln wollte, Wechselobjektiv haben wollte, habe ich mich mal umgesehen, wiederum durch die Stadt gegangen, wiederum bei dem Herrn Kaucher vorbei. Und damals stand eine Kamera im Schaufenster, eine Edixa Mat DL. Preis stand auch dabei. 660 D-Mark. Unerschwinglich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber ich denke, so ungefähr 2 Jahre habe ich jede Ferien gearbeitet, aber richtig gearbeitet, in der Gerberei, in der Molkerei. Bin dann auch im Laufe der Jahre, das habe ich fortgeführt bis zum Studium, zum Molkereifacharbeiter geworden. Das heißt, ich war für alles verwendbar. Und dort hatte ich mir das Geld dann über das eigene Arbeiten verdient, um die 666 D-Mark zusammen zu haben und mir die Edixa Mat DL zu kaufen. Jetzt seid ihr vielleicht neugierig. Das ist sie. Edixa Mat DL mit dem sagenumwobenen Steinheil-Objektiv. Lichtstärke 2,8, 1963 ungefähr. Und, Klick, einem Schachtsucher. Es gab die Kamera auch als mit dem Prismensucher. Das heißt, man konnte den auswechseln, aber das war Standard. Prismensucher war Sondermodell, kostete wieder Geld, was ich ja nicht hatte. Also habe ich mir diese Edixa Mat DL mit dem Steinheil-Objektiv, das ich auch heute teilweise wirklich auch an der M noch verwende. Und die hat so einen feinen Grissel im Unschärfebereich. Also wer Retro-Look mag, ist ganz gut. Die Objektive werden auch heute noch, ich habe mal geguckt, gehandelt so in der Größenordnung zwischen 250 und 400 Euro. Kosten die Objektive heute. Also habe mir das Ding gekauft. Bitte?
Was ist das für ein Objektivanschluss? 42er Gewinde?
42er Gewinde. Inzwischen gab es dann in unserer Schule auch eine Foto-AG. Und in der bin ich natürlich eingetreten, hatte mir ganz stolz diese Edixa Mat DL geholt und fuhr mit der Foto AG nach Kassel zu einem Lehrgang, zum Fotolehrgang auf den Dörnberg. Dort wurde Fotografie angeboten, bestimmte Themen und vor allen Dingen auch die Entwicklung. Auf diese Person wird wahrscheinlich keiner irgendjemand erkennen auf diesem Bild. Also fahre ich dann mit dieser stolzer Besitzer einer Spiegelreflexkamera mit Schachtsuche zum Fototreffen nach Kassel auf den Dörnberg und treffe da auf die beiden Herren mit einer M3. Ich stehe mal auf. Der Herr links hier wird auch nicht erkannt. Sicherlich nicht.
Das können irgendwelche Leica-Größen sein, oder?
Ja. Der Herr ist heute Geschäftsführer der Leitzpark GmbH. Und die beiden waren es auch, die mir dann mit ihrer M3 meine Edixa malig machten. Oh, M3, kommt das lange nicht mit. Guck mal, du musst da immer klicken da oben, bis das alles aufgeht. Und das Ergebnis war schlicht und einfach das, dass ich kaum meine Edixa Mat DL hatte und schon war sie mir vermiest. Den Prismensucher, den ich mir vorgenommen hatte zu kaufen, den hat es nie gegeben. Den habe ich nie mehr gekauft, weil die Kamera war eben nicht die, die ich dann wirklich dauerhaft haben und dauerhaft benutzen wollte. Und ich muss mir natürlich die Frage stellen, was wird dann überhaupt? Wenn dann eine richtige Kamera kaufe ich mir, dann muss ich dann sparen dazu. Das dauert noch ewig lange und vielleicht liegt bei dem einen oder bei dem anderen der Besucher dann der Schluss nahe, dass man sagt, na gut, Wetzlar, Schule in Wetzlar, jetzt gab es dann die Leica, aber die war unerschwinglich. Ich glaube, die M kostete damals um die 1000 D-Mark und Ich habe dann von dem Jahre 65, da ist das Bild ungefähr entstanden, gewartet bis zum Jahr 1978, wo ich dann mein Studium beendet hatte, wo ich die ersten Berufsjahre hinter mir hatte. Und dann habe ich mir meine erste Kamera von Leica gekauft. Das war damals die Leica R3. Auch die habe ich mal mitgebracht. Denn die ist noch im Originalzustand, so wie ich sie damals gekauft habe, mit dem Objektiv. Und man sieht, habe ich eben dem Sebastian schon gesagt, die Qualität der Tragegurte hat sich nicht entscheidend verbessert. Die Kamera vielleicht, aber die Tragegurte, die waren damals schon stabil, aber ähnlich knotig, wie das heute der Fall ist. Und die Kamera habe ich dann auch während der gesamten Zeit nachher benutzt. Das Objektiv, das ist das Makro 60, das ich sehr, sehr gerne benutze. Und dieses Objektiv wird auch als Lieblingsobjektiv von einem weltbekannten Künstler und auch weltbekannten Fotografen benutzt und gerne damit Bilder gezeigt, ist der Till Brönner. Till Brönners absolutes Lieblingsobjektiv ist diese 60er, weil er sagt, er hat ein unwahrscheinlich weiches Flair, einen weichen Unschärfenbereich, und er verwendet das heute an allen seinen Kameras noch, insbesondere für Porträtaufnahmen, also für Ganzkörperporträtaufnahmen oder für Szeneporträtaufnahmen. Und mit dieser Ausstattung war ich dann natürlich auch bestens gerüstet, andere Aufnahmen zu machen und weiter in die Fotografie einzusteigen. Das also zunächst mal zur Geschichte, als zur Entwicklung meiner Fotografie bzw. zu der Entwicklung der Kameras. Die zweite Frage, die sich vielleicht für die Besucher anschließt, wenn man die Ausstellung hier sieht und die Bilder in der Ausstellung sieht, wie kommt überhaupt der Kontakt zu Nepal zustande, wo ja alle diese Bilder, ich hatte es eben schon mal gesagt, zum Olaf auf die Frage, die sind in 14 Tagen entstanden, alle Bilder, die hier gezeigt werden, aber die Bilder, die trägt man natürlich eine bestimmte Zeit schon im Kopf oder hat man ein bestimmtes Verständnis dazu. Das heißt also, ich bin nicht nach Nepal gefahren, um dort Bilder zu machen, sondern es war im Jahr 2000, da rief mich eines Tages ein ehemaliger Fußballkollege an, damals hatte ich auch die 50 schon überschritten, und sagte, du, ich war gerade in Südamerika, was hältst du davon, wenn wir mit dem Veranstalter aus München, vielleicht darf man einen Namen nennen, ist die Firma Hauser gewesen, mal nach Nepal fahren. Wir sind doch eigentlich alle noch ganz fit und wir fahren mal nach Nepal. Ich habe die Trekkingreise in Südamerika gemacht, war toll, und Nepal ist mir empfohlen worden von allen, die daran teilgenommen haben, als die Reise, die das noch eventuell toppen kann. So sind wir also im Jahr 2000 zum ersten Mal nach Nepal gefahren und kamen dort insbesondere auf der Trekkingtour an diesem wunderschönen Kloster vorbei. Das ist das Kloster Thengboche. Liegt auf ungefähr 3.500 Meter Höhe. Das heißt, es war ein Besuch in dem Kloster, nachdem wir schon höhenakklimatisiert waren, also nachdem wir 2,5 Wochen ungefähr schon dort waren. Da sind wir dort in Thengboche eingelaufen. Und hier habe ich so das erste Bild gemacht. Was wir dann als zweites feststellen, das ist der heutige Vorsitzende von Medi Himal, also die Organisation, die die Nepal-Hilfe durchführt. Das zweite ist der Freund, der uns initiiert hat dazu, also mein Fußballkollege, und das dritte war ein Mitreisender auf der Tour. Und wir kamen zu dem Kloster und wie gesagt, es war ein Treiben da, es war die Hölle los, so etwas, was wir noch gar nicht kannten. Wir waren schon einige Zeit oben in Nepal gewesen, also auch auf der Höhe gewesen, aber nirgendwo herrschte ein solches Treiben. Unser Leiter der Trekkingtour, selbst praktizierender Buddhist, sagte, ich gehe gleich mal los und frage, was hier heute los ist. Er kam dann spät abends zum Essen zurück und sagte, war total ehrfürchtig und erschüttert, erstarrt, sagte, morgen kommt der einzige noch lebende Lehrer des Dalai Lama. Der wird hier eingeflogen in dem Kloster, der stattet diesem Kloster einen Besuch ab. Und da müssen wir morgen unsere geplante Tour unterbrechen. Das heißt, wir bleiben noch hier. Wir nehmen die Festivitäten zum Empfang von dem Lehrer des Dalai Lama mit und schauen uns das mal an. Am nächsten Tag sah es dann so aus. Das heißt, der ganze Platz vor dem Kloster ist so eine relativ steil aufragende Treppe. Dieses Gelände fällt auch wiederum ziemlich steil ab. Und da waren die Sherpa erschienen in ihrer traditionellen Tracht, führten Tänze auf, Fahnen waren gehisst zum Empfang von Trusha Rinpoche. Und nach einiger Zeit landete dann auch Trusha Rinpoche mit einem Hubschrauber. Alle standen um ihn herum und wir waren gespannt. Das ist natürlich jetzt der damalige Stand meiner fotografischen Fähigkeiten. Während Trusha Rinpoche von zwei Helfern begleitet aus dem Hubschrauber ausstieg und sich langsam über mehrere Etappen zum Kloster hinbewegte, wurden immer ein Stuhl genommen, weitergetragen. Er setzte sich dann wieder hin. Wie gesagt, 3500 Meter Höhe, musste sich etwas ausruhen, nahm dann ein paar Züge Luft und ging dann die nächsten Meter weiter, bis er dann schließlich zur Klostertreppe geleitet wurde. Da wird er gestützt von seinen Helfern und geht dann ins Kloster. Ich dachte eigentlich nach dieser Zeit, mit Trusha war eine große Ehre für uns gewesen, den Lehrer des Dalai Lama einmal zumindest aus der Distanz zu sehen und auch fotografiert zu haben und sagen zu können, wenn man zurückkommt, hier, wir haben den Lehrer des Dalai Lama gesehen, das ist er. Ich sehe den Herrn nie wieder. Wir hatten uns allerdings nach dieser Tour entschlossen, als wir zurückkamen, für Nepal irgendetwas zu machen. Wir wollten unbedingt in Nepal tätig werden. Wir hatten die Armut in den Dörfern erlebt, die notleidende Bevölkerung dort erlebt. Wir haben gesagt, in irgendeiner Form müssen wir versuchen, dort Hilfe zu leisten. Wir sind dann eben die drei, die auf den Bildern zu sehen waren, dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir fliegen, versucht regelmäßig im Jahr einmal rüber, versuchen dort Kontakt zu finden und organisatorisch irgendwas auf die Reihe zu bringen, um den Leuten dort unmittelbar an der Basis zu helfen. So sind wir im nächsten Jahr wieder rübergeflogen und hatten dann Kontakt zu einer Organisation aus München, die dort Hilfe leistete in Nepal und die schon eine gewisse, nach unserer damaligen Aufnahme, eine gewisse Vorkenntnis und gewisse Kontakte hatte. Wir haben mit denen Kontakt aufgenommen in München, wurden dann auch ausgestattet mit so roten, breiten Rucksäcken, die wir mitnehmen sollten, um Hilfe zu leisten und sind dann im Jahre 2011 nochmal rübergeflogen und im Jahre 2012 ein weiteres Mal. Alle ausgestattet mit den Rucksäcken, mein Freund Walter Staaten mit einem Rucksack mit kompletter medizinischer Ausstattung und sind da durch die Berge gezogen auf den Trekkingpfaden. Wenn irgendwelche Porter verletzt waren, wurden die behandelt. In Dörfern wurde gefragt, was können wir tun. Es fanden sich immer wieder Leute, die krank waren und die behandlungsbedürftig waren. Bis eines Tages wir mal gebeten wurden, einen Termin wahrzunehmen bei einem District Health Officer. Und Walter und ich sind dann hingegangen. Ich werde das Treffen nie vergessen, es war ein Abend. Er hatte uns um 6 Uhr bestellt in sein Haus. Der gesamte Raum war ungefähr so groß wie dieser. Er saß in einer Ecke, hatte sein Abendbrot bereitet und guckte unter sich und sah uns reinkommen, winkte uns in die nächste Ecke, ungefähr da, wo der Michel jetzt sitzt. Da standen zwei Stühle und dann hat er über die Entfernung quer durch den Raum uns nie angeguckt, hat mit uns geredet und hat uns erstmal gefragt, was wir überhaupt dort tun, was uns einfällt, da zu kommen. Und wir waren ja der Auffassung, wir helfen den Leuten, wird unmittelbar medizinische Hilfe geleistet, die Leute werden direkt unterstützt. Und er hat uns dann mal erklärt, was wir in diesem Land eigentlich mit unserem einfliegen als westliche Touristen und mit den Rettungsengeln anrichten. Er hat sich nämlich in dieser Region mühsam bemüht, ein Health-System, also ein Gesundheitssystem aufzubauen, Health-Posts aufzubauen, wo die Leute behandelt werden, nach traditioneller Weise behandelt werden. Und er sagt, was fällt euch überhaupt ein, hier zu kommen und so zu tun, als ob das, was wir hier machen und getan haben, nichts ist. Ihr seid die rettenden Engel, ihr macht für die Leute alles. Und dieses Gespräch war zwar relativ schnell, schon nach 5 Minuten beendet, aber es saß tief. Werde auch das nie vergessen, Walder und ich sind zu unserer Herberge zurück. Das waren auch nicht mehr als Hütten da. Und kamen dann, bevor wir noch wieder zu Hause in der Herberge angekommen waren, zu dem Entschluss, der Mann hat eigentlich recht. Denn wir können nicht als Westler sagen, wir kommen jetzt als die Heilsbringer, wir bringen Medikamente mit, wir behandeln die Leute, wir müssen uns mit diesem System in irgendeiner Form in Verbindung setzen, wir müssen uns in dieses System integrieren, um wirklich gezielt, strukturiert und mit vor allen Dingen mit öffentlicher Genehmigung Hilfe leisten zu können. Nicht, dass irgendwann nach irgendeiner Hilfe einer mal ernsthaft krank wird und uns wird das angelastet nachher. Wir kommen aus dem Land gar nicht mehr raus. Wer weiß, wo wir in dem Land landen, in welchem Kerker man uns versteckt oder einschließt und dann ist es aus mit uns. Und das war dann der Beginn, wo wir versucht haben, wirklich eine Organisation auf die Beine zu stellen und die Organisation hier in Deutschland zu gründen. Sind ein paar Mal noch nach Nepal rübergeflogen, haben dort eine Organisation mit gleichem Namen, mit Standort in Nepal gegründet, um in Deutschland gesammelte Gelder steuerfrei als Verein, gemeinnützig an den Verein, an die NGO in Nepal, die gegründet war, transferieren zu können, dass da keine Aufwendungen entstehen, um die dann in dem Land gezielt und konkret einsetzen zu können. Und das war der Beginn dann der konkreten Hilfe, der konkreten Projekte, die entstanden sind, die im Laufe der Zeit dann auch immer erweitert wurden. Zu den einzelnen Projekten komme ich vielleicht später nochmal zu, dass ich sage, was dort im Einzelnen entstanden ist oder was heute Himalayan Care Foundation macht in Nepal, welche Projekte dort betrieben werden und wie viele Leute dort tätig sind. Grund dieser Reise, das hatte ich bei der Eröffnung der Vernissage schon gesagt, war ein anderer, er war ein eigentlich trauriger. Denn Grund der Reise, dieser Reise nach Nepal war, dass wir die Nachricht erhielten, dass unser jetzt inzwischen schon zum Freund gewordenen Trusha Rinpoche verstorben war. Und die Buddhisten kennen eine Zeit des Bardo, so die Übergangszeit vom Leben zum Tod, also entweder zur Wiedergeburt oder zum Aufsteigen ins Nirvana. Und in dieser Zeit des Bardo war er aufgebahrt in seinem Heimatkloster, in dem Kloster Tengboche. Und wir wurden dann gebeten, Abschied zu nehmen von Trusha Rinpoche in seinem Kloster. Und dort, bevor er ja entweder wiedergeboren wird oder aufsteigt, nochmals ihm zu gedenken und bestimmte Geschenke auch entgegenzunehmen. Trusha Rinpoche war, man wird sich erinnern, derjenige, den wir 2000 erstmals überhaupt gesehen hatten. Der Kontakt zu ihm kam nachher, nachdem wir die Organisation, die Hilfsorganisation in Nepal gegründet hatten, durch unsere beiden Sherpa-Guides zustande, die hauptberuflich für uns in Nepal tätig waren. Denn eines Tages kamen die beiden und sagten, wir haben eine Audienz bei Trusha Rinpoche vereinbart. Er möchte uns und möchte euch auch gerne sehen, denn er hat nur eine bestimmte Vorstellung. Wir sind dann zu einem Wohnhaus mitten in Kathmandu gegangen, nahe der Stupa, die da weiß, die Bauda-Stupa kennt er, und wurden dort empfangen von ihm. Und er berichtete uns in diesem Treffen, dass es sein sehnlichster Wunsch sei, eine Schule für tibetische Medizin in dem Khumbu, in der Khumbu-Region zu eröffnen. Denn mit der Flucht des Dalai Lama aus Tibet nach Indien war diese ursprünglich in Tibet beheimatete Schule in Indien angesiedelt worden, in Dharamsalor, also unmittelbar am Sitz des Dalai Lama. Und dort war die einzige Schule und überhaupt Wer eine Ausbildung in tibetische Medizin, also als Amchi, machen möchte, musste nach Dharamsala. Und der Wunsch, wie gesagt, von Toshe Rinpoche war es, die Schule in ihrer Ursprungsregion, nämlich in der Khumbu-Region, wieder anzusiedeln. Wir haben ihn dann getroffen, haben lange mit ihm gesprochen. Toshe Rinpoche war das erste Treffen. Naja, mehrere folgten. Eine ganz imponierende Persönlichkeit. Ich habe ihn über Jahre immer wieder getroffen, auch wie er sagt, von sich aus auch sagt er, immer wieder als Freund getroffen. Und ich habe sowas bei einem anderen Menschen bisher noch nie erlebt. Er hat sich nie irgendeine Notiz gemacht und konnte immer bei dem Treffen, teilweise ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre später, noch genau wiederholen, was wir besprochen hatten, worüber wir besprochen hatten. Erkundigte sich bei uns, was wir erzählt hatten, wie die Stände waren. Also unwahrscheinlich imposant. Nach diesem Gespräch bei ihm hatte er uns gebeten auf seinen Balkon, wo das Bild dann entstanden ist. Ich darf die Leute vielleicht im Einzelnen mal kurz vorstellen. Das ist Dava Sherpa, der Chairman von der NGO in Nepal heute. Das ist meine Frau, das ist Walter Staden, das ist ein Adjutant von Toshe. Die Dame ist leider nach der Reise sofort verstorben, aber wahrscheinlich nicht bedingt. Ich begrüße dich ganz besonders. Mich wird man vielleicht wieder erkennen, und das waren auch zwei von unseren Sherpa-Guides. Sonam Sherpa, unwahrscheinlich intelligenter Mann, ist heute Geschäftsführer von der NGO in Nepal. Und das ist Furi, ein Cousin, der dann leider die Organisation etwas später verlassen hat. Er hatte geheiratet, brauchte Geld und ging in den Mittleren Osten nach Kuwait und ließ sich da von irgendeiner Baukolonne engagieren. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und auch die beiden Cousins, das sind beides Cousins, also waren drei Cousins, haben nur noch ganz dürftig und ganz selten Kontakt zu ihm. Also ich hatte von Toshe bekommen dieses Empfehlungsschreiben für den Dalai Lama und diesen Bittbrief an den Dalai Lama von ihm, mit dem er den Dalai Lama darum bittet, die Genehmigung zu erteilen, eine Schule für tibetische Medizin im Khumbu wieder anzusiedeln. Zurück nach Deutschland haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Büro des Dalai Lama und waren total überrascht, als wir innerhalb von 8 Tagen Nachricht erhielten: Jawohl, ihr bekommt eine Audienz beim Dalai Lama, er kommt nach München und ihr habt die Gelegenheit, ihn im Münchner Hof zu treffen und das Ansinnen dort vorzustellen und mit ihm ein Gespräch zu führen. Das Bild ist dann entstanden im Münchner Hof nach der Audienz. Zu dem Foto hatte der Dalai Lama ausdrücklich gebeten. Wir waren vorher bei ihm drin gewesen, zu der Audienz, haben ihm das vorgestellt und ich hatte das Vergnügen, unmittelbar neben ihm zu sitzen und den Dolmetscher zu spielen oder den Part des Dolmetschers zu übernehmen, um ihm genau zu erklären, aus welchen Gründen wir was vorhatten und mit welchen Mitteln das alles bewerkstelligt werden könnte oder bewerkstelligt werden sollte. Beim Rausgehen hat er mich dann nochmal an die Hand genommen, ganz eng zu sich gedrückt und alle anderen, die mit dabei waren, zunächst per Handschlag verabschiedet und sagt, ich soll bei ihm bleiben und wir gehen nachher gemeinsam raus. Er möchte mit uns allen dann ein Foto machen und so ist dieses Foto dann entstanden. Wir hatten nach dem Termin dann die Genehmigung von ihm, die Schule für tibetische Medizin in dem Heimatkloster des Toshe Rinpoche zu errichten. Dieses Kloster heißt Thubten Choling und wir haben dann in den nächsten beiden Jahren mit Spendenmitteln, die in Deutschland gesammelt wurden, diese Schule für tibetische Medizin in Thubten Choling aufgebaut. Die beiden Sherpa-Guides, Sonam und Dava, haben das Geld jeweils in bar überbracht, haben die Handwerker bar ausbezahlt vor Ort, haben kontrolliert, welche Arbeitsfortschritte da sind und haben wirklich auf dem Wege auch sichergestellt, dass das Geld, was hier gesammelt worden war, 1:1 dort landete. Innerhalb von 1,5 Jahren war dann die Schule für tibetische Medizin fertiggestellt und es war die große Freude von Toshe Rinpoche, uns zu empfangen und die Eröffnung des Klosters mit uns durchzuführen. Die Freude sah man ihm richtig an. Er saß. Vielleicht kann man es auch nachempfinden, wenn man sieht, er saß wie ein Buddha, wie immer, auf seinem leicht erhobenen Podest und hielt eine Ansprache an die Mönche. Es wurde dann auch von einem Übersetzer vom Tibetischen ins Englische übersetzt. Und für mich und ja auch für Walter war es dann eine große Ehre, wie er uns, upsa, jetzt ist die gute R3 runtergefallen, wie er uns dann persönlich diesen Buddha übergeben hat. Jetzt wird man sagen, vielleicht ist eine Figur, die kann man in jedem Laden in Kathmandu oder auch an der Stupa kaufen. Das stimmt, die kann man überall kaufen, aber Thoshi Rinpoche hatte, die Figuren sind alle hohl, hatte hier seine Mantras aufgeschrieben, reingesteckt, gesegnet und versiegelt. Und für uns war es dann eben eine große Ehre, diesen kleinen Buddha mit den Mantras von Thoshi Rinpoche in Empfang zu nehmen und mit ihm, wie gesagt, an der Gesamteröffnung teilzunehmen. Es wurde dann auch feierlich eine Plakette an der Schule für tibetische Medizin eröffnet. Man sieht sogar die Mönche dort hinten im Hintergrund, sind auch bestens ausgestattet, haben den Moment auch festgehalten. Auf dem Bild könnte man fast denken, Walter und Thoshi seien Brüder. Also die gleiche Brille, die gleiche Frisur, ungefähr der gleiche Gesichtsausdruck. Aber ich darf Ihnen versichern, es sind keine Brüder. Sie sehen sich oder sahen sich nur unwahrscheinlich ähnlich. Dieses war das eine Projekt, was Thoshi sehr am Herzen lag. Die weiteren Projekte, die in Nepal inzwischen entstanden waren, waren natürlich insbesondere die Schulen für die Kinder in der Bergregion, und zwar insbesondere für Kinder, die in Deutschland, würde man sagen, übrig sind. Also es gibt ja häufig auch in Bergen in Nepal die Situation, dass manche 5, 6, 7 Kinder haben und die Kinder ab dem 4., 5. Kind werden dann üblicherweise im Kloster abgegeben oder irgendwo abgegeben oder insbesondere dann, wenn es sich um behinderte Kinder handelt, nicht in der Familie weiter betreut, sondern teilweise sich selbst überlassen, sodass wir in einem Schulprojekt eine Schule übernommen haben und eine Schule gebaut haben, absolut für behinderte Kinder. Das heißt, wir haben alle Kinder aus der Region gesammelt, die entweder in Klöstern abgegeben worden waren oder die in Familien untergebracht waren und nicht ordnungsgemäß betreut wurden, und haben die in einem Art Hostel aufgenommen in die Schule. Da wurde das Gebäude speziell errichtet, um die Unterbringung der Kinder sicherzustellen, um auch die Betreuung sicherzustellen durch 2 dauernd anwesende Lehrer und den Kindern, die ausgestoßen waren, aus ihren Familien ausgestoßen waren, auch eine Ausbildung zu geben. Der kleine Junge im Rollstuhl, den ich da vor mir herschiebe, ist ein ganz besonderer Fall. Denn 14 Tage, nachdem diese Bilder entstanden sind, darf ich kurz mal die Geschichte von ihm erzählen, nachdem die Bilder entstanden sind, kamen wir aus Nepal zurück und hörten von dem verheerenden Erdbeben, was sich in Nepal zugetragen hatte. Es war nahezu die gesamte Region zerstört worden, in der wir waren. Es waren sehr, sehr viele von den Schulen, die wir aufgebaut hatten, zusammengestürzt. Und man sieht hier, der Junge sitzt im Rollstuhl. Er war mit den anderen in dem Hostel untergebracht, nur das Hostel hatte 3 Stufen, so einen Betonpodest, und vor dem Schulhof oder vor dem zentralen Hof, wo die Gebäude standen, waren 3 Stufen. Alle anderen Kinder waren weggerannt, die Stufen runtergesprungen, und er stand mit seinem Rollstuhl oben an der Stufe schreiend und wusste nicht, wie er runterkommen, war total entsetzt. Er hat in der Zeit danach 1 Jahr in einer speziellen Betreuung zugebracht. Und ich habe jetzt gerade mal, mein Freund Walter ist nämlich vor 8 Tagen aus Nepal zurückgekommen, noch mal erkundigt, sagte, er leidet immer noch an den Folgen, die damals dieses traumatische Erlebnis für ihn hatte. Er ist immer noch nicht derjenige, der er vorher war. Er ist irgendwie auch etwas geistig behindert, aber man konnte sich mit ihm verständigen und er konnte sich vor allen Dingen verständlich machen. Er konnte sehr genau zum Ausdruck bringen, was er wollte oder was er nicht wollte. Und das ist leider heute auch immer noch nicht der Fall. Damit auch mal so ein bisschen Eindruck entsteht, welche Kinder das sind. Man sieht hier so eine Auswahl der Kinder. Das ist vor einem weiteren Bild, was hier auch in der Ausstellung zu sehen ist, aufgenommen worden. In dem Moment warten die Kinder auf ihre Patenpost. Das ist immer die wesentliche Aufgabe, auch wenn aus Deutschland jemand kommt. Da ist ein Sack mit Patenpost dabei. Das heißt, jedes Kind hat einen persönlichen Paten und da herrscht auch regelmäßiger Schriftverkehr, also Austausch, Informationsaustausch der einzelnen Kinder zu den Paten und umgekehrt. Und hier versammeln sich die Kinder, weil dann gerade die Patenpost verteilt wird und da sind dann im Regelfall auch kleine Geschenke drin und es ist also für mich immer wieder herzzerreißend, die Szenen da überhaupt zu sehen, wenn die ihre Geschenke aufmachen und nur ein paar Blümchen drin sind oder es ist auch ein bisschen Geld drin oder irgendwelche Bildchen von ihren Paten, weil die dann einen persönlichen Bezug auch zu den Leuten haben und sich wirklich wie Kinder fühlen, wie Kinder, wie aufgenommene Kinder fühlen. In dieser Schule oder in der Nähe dieser Schule, die zunächst errichtet worden war, war es der Wunsch auch der Sherpas, eine Sporteinrichtung zu errichten, wo die Kinder dann sportlich auch ausgebildet und trainiert werden konnten. Für uns als Westler war es natürlich naheliegend, an einen Fußballplatz zu denken. Und ja, es wurde auch bereitwillig aufgenommen, es sollte ein Fußballplatz gebaut werden. Wir haben dann Raupen bestellt, es wurden Plätze geschoben und wir kamen am Abend vor der Eröffnung des Platzes, sollte eine große Feier stattfinden, hin und stellten fest, Tore stehen. Der Platz ist auch einigermaßen so, dass man drauf spielen konnte, aber es waren überhaupt keine Linien gezogen, weil man in den Bergen keinen Kalk hatte, um Linien abzustreuen und weil natürlich auch Sägemehl, was wir hier auf dem Dorf auch oft verwandt hatten, nicht vorhanden war. Wir haben denen dann so einen Plan gegeben und haben gesagt, also wir müssten in irgendeiner Form, wenn wir morgen spielen wollen, dann auch Linien dort anbringen. Nach dem Plan haben die ihn empfangen und haben gesagt, wunderbar, überhaupt kein Problem, morgen, wenn ihr Fußball spielt, sind Linien da. Und wir kamen am nächsten Morgen zum Platz, es waren Linien da. Aber diese Linien waren Gräben. Man hatte dann statt der Linie keilförmige Gräben errichtet bzw. ausgegraben. Verletzungsgefahr darf man überhaupt nicht dran denken. Und da war ein Mittelkreis gezogen, auch in Graben durfte man nicht durchlaufen, der Ball sprang hin und her. Aber den Sherpas, den hat das überhaupt nichts ausgemacht. Also wir haben dort Fußball gespielt. Das ist unser Guide mit dem Trikot aus Wetzlar, alle gesponsert. Trikots hatten wir auch alle mitgebracht. Und haben dann sang- und klanglos verloren. Also wir waren vielleicht 3 Leute, 4 Leute, die Fußball spielen konnten, die es hier gelernt hatten. Die übrigen waren die Sherpas und unser Gegner war die Mannschaft des Herrn Dr. Mingma. Und der Dr. Mingma hatte ja seine Soldaten im Gebirge auch, der hatte die trainiert und hatte mit denen Fußball gespielt. Ich glaube, wir haben 8-3 oder 8-2 haben wir verloren, ging sang- und klanglos unter. Aber das war dann auch so die Versöhnungsveranstaltung mit dem Dr. Mingma, der gegen uns Fußball spielen konnte. Ich sehe ihn heute noch vor mir. Ich habe dann teilweise im Tor gespielt, weil ich ja ursprünglich als Torwart, ich will nicht sagen ausgebildet war, aber als Torwart gespielt habe. Und hatte ihn vor mir und konnte dann auch einen Ball abwehren. Er kam dann sofort nach dem Spiel zu mir, klopfte mir auf die Schulter und sagte, tolle Parade und toll gemacht. Und jetzt feiern wir erstmal. Und so ist das Verhältnis zu Dr. Mingma auch heute noch ein sehr ähnliches Verhältnis. Jedes Projekt, was in Bergen betrieben wird, wird mit ihm abgestimmt, wird von ihm abgesegnet, wird von ihm unterstützt. Und wir haben die vollste Unterstützung von ihm, zumal er in der Zwischenzeit auch sieht, welche einzelnen Projekte dort entstanden sind und was wir dort überhaupt durchgeführt haben. Ich habe da nur noch ein paar Bilder. Das ist für mich persönlich von großem Wert, die Erinnerung, weil es ist mein Schüler, den ich aufgenommen habe, mein Student, der ausgewählt worden war von dem Kloster Serlo als einer der besten Schüler, auch ein Halbwaise, der die Ausbildung zur tibetischen Medizin durchführen sollte und auch durchgeführt hat und als einer der Besten die Prüfung dann abgelegt hat. Und so habe ich ihn kennengelernt als Kind. Eben hat man ein Bild gesehen von der Aufnahme, wie das Kloster, also wie die Schule errichtet wurde. Und das nächste Bild ist dann entstanden, als wir 2015 bei ihm waren. Da war er nämlich in seiner, inzwischen etwas kräftiger geworden, in seiner eigenen Praxis in den Bergen. Das sind die Medizin, oder ist die Medizin in Tüten, die er herstellt. Das heißt nur pflanzliche Medizin. Ich weiß nicht, ob sich schon jemand beschäftigt hat mit tibetischer Medizin. Es werden Heilkräuter gesammelt in der Region, die auch selbst verarbeitet, die selbst getrocknet werden, die auch zu bestimmten Zeiten nur gesammelt werden dürfen, die gesegnet werden. Also in einer ganz besonderen Art und Weise wird dort vorgegangen. Und das ist dann ein Gawang Kunlek heute. Hier nochmal ein Eindruck von den Jungs. Das ist der Junge, der eben etwas verkrüppelt neben dem Rollstuhl stand, so sehr stark gebückt. Für mich so eine, irgendwie ein Augenkontakt da und sofort irgendwie eine Verbindung da gewesen. Die anderen, man sieht, er guckt ganz genau und der Kleine etwas, wie soll man sagen, etwas zurückhaltend, nicht so vertrauenseinflößend, aber er guckt da fest an. Und dann als, ich glaube, als letztes Bild noch unser Abschied von Dzogchen Rinpoche in seinem Kloster. Da hinten ist er aufgebahrt. Vorne stehen heute Walter Staden, dann Sonam Sherpa und der Jochen Kunz, der heutige Mitvorstand von der Himalayan Care Foundation. Ja, das war die Geschichte zu den Bildern, zu den Projekten in Nepal. Ich weiß nicht, wenn Fragen sind, sollen wir das gleich machen oder willst du noch abschieben?
Wie alt war der Lehrer vom Dalai Lama?
Bitte?
Wie alt war der Lehrer vom Dalai Lama? Da muss er 100 gewesen sein.
Keiner weiß es. Also über, weit über 90. Weit über 90.
Kam der Dalai Lama extra nach München damals? Für diesen Anlass oder war das im Zusammenhang?
Er war in München aus einem anderen Anlass. Er hatte da einige Termine, auch zu Buchvorstellungen. Und wir wurden dann zur Audienz dorthin gebeten. Er kommt ja regelmäßig. Er war nachher noch zweimal in Wiesbaden. Und da hat er mich jeweils auch persönlich eingeladen. Wir waren dann auch jeweils eingeladen zum persönlichen Empfang. Damals war noch der Herr Koch Ministerpräsident, der auch ein sehr großer, man kann sagen, Fan vom Dalai Lama war. Da war es auch eine persönliche Freundschaft zwischen den beiden, da waren wir immer dann Walter und ich immer eingeladen zu den Treffen nach Wiesbaden, auch zu den persönlichen Treffen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch.
Und du hast gerade vorhin gesagt, das war der Lehrer vom Dalai Lama. Von welchem Dalai Lama? Von diesem jetzt?
Von dem heutigen Dalai Lama. Also er war der Lehrer, der letzte Lehrer des Dalai Lama.
In dem Alter könnte er schon von dem Vorgänger auch schon noch der Lehrer fast gewesen sein.
Also der Dalai Lama ist heute 84, ne? Und also ich schätze, er war damals zwischen 90 und 100 irgendwie.
Danke.
Sagst du noch zu den Bildern mit den Aufnahmen oder hast du schon bei der Vernissage alles gemacht? Die Bilder, ich meine, Aufnahmetechniken, Kamera, Equipment etc. oder das war kein Thema?
Gerne, gerne. Also ich wollte die Geschichte von den Bildern erzählen, gerne dazu auch fragen. Also Michael hat es ja eben schon mal gesagt, ich habe die Bilder ausschließlich mit der Monochrom gemacht. Ich habe mir auch ganz bewusst vorgenommen, nur mit der Monochrom zu fotografieren. Das Objektiv, was ich drauf hatte, ist mein absolutes Lieblingsobjektiv gewesen und auch heute immer noch 35er Summilux. Und 98% der Bilder sind mit dem Summilux entstanden. Dieter hat mir geliehen für einige Bilder innerhalb des Klosters. Es sind so ein paar Bilder dabei, die sind in der Klosterküche gemacht worden. Und da hatte ich das 21er Super Elma vom Dieter, was nach meiner Auffassung ein ganz fantastisches Objektiv ist, weil es knackscharf ist an der M. Und mit dem, ich hatte keinen anderen Sucher drauf, ich habe also nach Gefühl da fotografiert, aber das ist auch wirklich ein tolles Objektiv. Und 2-3 Bilder sind mit dem 90er Summicron, mit dem Asphärischen entstanden. Aber wie gesagt, 95%.
Sind die Bilder auch gekroppt, also ausgeschnitten, oder sind die so
irgendwas? Ich würde sagen, bei wiederum 98% der Bilder ist das Bild, was an der Wand hängt, das Original. Und bei wenigen sind vielleicht störende Teile etwas rausgeschnitten worden oder das gerade gerückt worden ist. Aber bemühe ich mich eigentlich generell so aufzunehmen, die Bilder so zu zeigen, wie sie aufgenommen worden sind. Und das gilt, wie gesagt, für 98% der Bilder gilt das so. Die sind so, nicht wie sie aus der Kamera gekommen sind, entwickelt in Lightroom sind die schon, aber ohne Ausschnitte oder ohne Vergrößerungen daraus, so wie sie da hängen.
Und sind die Menschen vor Ort eher kamerafreudig oder kamerascheu? Also man sieht es ja fast noch, die Frage ist, was überflüssig
ist. Ja, das hat mich die Interviewerin von der LFI auch gefragt. Man muss dazu bedenken, also Nepali sind grundsätzlich unwahrscheinlich aufgeschlossene, freundschaftliche, herzliche Leute. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich seit 2010 dort bin. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Bilder gemacht habe, war ich schon 15 Jahre im Land und bestimmt, ich weiß nicht, 10 oder 12 Mal in Nepal gewesen, auch mit den Leuten. Also für mich ist es immer wieder ganz herzlich, wie ich aufgenommen werde dort. Und die Leute, alle, die auf den Bildern zu sehen, die meisten kennen mich, die haben keinerlei Scheu und die zeigen sich so, wie sie sind. Und verkrampfen auch nicht, wenn ich zu denen komme und machen ein Fotogesicht, sondern die, da kann ich während dem Gespräch fotografieren. Das sind die gewohnt, das machen die gerne.
Und im Kloster auch kein Problem?
Im Kloster überhaupt kein Problem. Auch die Nonnen sind so aufgeschlossen. Da habe ich ein herrliches Bild, was leider nicht in der Aufstellung ist, wo Dieter zwei Nonnen bezirzt. Dieter, darf ich das so sagen?
Ja, ja.
Ja. Dieter, also man muss sich das mal vorstellen. Das Kloster Thubten Choling liegt oben auf einem Bergkamm, oben on top, das Heimatkloster von Trusha Rinpoche. Bis zu dem Kloster, die da berichte ich mich, 150 Stufen mindestens. Ha?
Ja.
Also vom Eingang des Klosters bis oben zum Kloster 150 Stufen, immer wieder in Trepplingen. Also nicht eine Stufe nach der anderen, sondern mal 5 Stufen, mal 3 Stufen, mal 4 Stufen. Ganz unten vor dem Eingang, Thubten Choling, ist ein Hubschrauberlandeplatz. Heute befindet sich dort eine geschobene Straße, mit dem Bagger geschobene Straße. Also früher waren das nur Trekkingpfade, aber heute ist dort eine Straße. Die Straße ist befahrbar mit Traktoren, mit schweren Traktoren, mit Hängern. Versorgt wird das Kloster mit diesen Traktoren und mit diesen Hängern. Und die können nur fahren bis zu diesem Hubschrauberlandeplatz. Und das gesamte Material, was für die Mönche von dem Hubschrauberlandeplatz bis zur Küche des Klosters transportiert wird, wird auf dem Rücken transportiert. Von den Mönchen und auch von den Nonnen. Die haben dann riesen Bänder, dann laufen die ganzen Treppen runter, laden sich voll. Ich habe etliche Bilder noch dabei, sind auch, ich glaube, in der Ausstellung ist keins, wo die schwer beladen dann Stück für Stück und Schritt für Schritt die Treppen hochgehen, um die Sachen dort hochzubringen. Und die haben eine Freude dabei, die kommen zurück und Dieter sagt, er möchte mal ein Foto machen und die strahlen und shakern mit dem Dieter oder umgekehrt, kann natürlich auch sein. Jedenfalls haben sie sich bereitwillig fotografieren lassen und ich habe das dokumentiert, indem ich den Dieter fotografiert habe, wie er die Nonnen, die beide strahlen und in die Kamera gucken, fotografiert. Also eine ganz andere Atmosphäre da in dem Kloster.
Ich wollte was fragen. Also ich kann mir vorstellen, also es wird sehr erzählt, dass im Leben jede Hilfe, jede Spende gehören. Aber haben Sie auch gesehen, haben Sie auch bemerkt, dass Sie sich versuchen, vor unserer westlichen Zivilisation zu schützen? Also unsere Lebensweise ist ganz anders. Ne? Also kann man absolut nicht vergleichen.
Ja.
Ob haben Sie das gesehen, dass Sie absichtlich irgendwie auf Distanz gehen wollen, also um nicht Sie beeinflussen auf irgendeine Weise?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Ist es gut?
Nein. Also das ist so, Sie sprechen auch einen ganz, ganz runden Punkt an. Das ist so der Zwiespalt, in dem man immer drin steckt. Oder in dem, ich sag's mal so, in dem ich seit Beginn der Aktionen, die in Nepal gelaufen sind, drinstecke. Ich bin Westler, ich komme dorthin mit einer ganz anderen Ausbildung, mit ganz anderen materiellen Mitteln. Ich komme ja dorthin, ich trekke ja dort, ich lebe ja nicht dort, die Leute müssen ja dort leben. Und in dem Moment, wo ich mich dort sehen lasse, verändere ich schon. Ich verändere die Leute in ihrer Einstellung, sie sehen mich, sie sehen, wie ich gekleidet bin, sie sehen, welche Ausstattung ich habe, sie fragen vielleicht, was ich mache. Das heißt, ich verändere schon. Und das bei jedem Tourismus ist es so. Das, was ich für mich tun kann und für die Organisation tun kann, ist nur deren Stil möglichst zu bewahren, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Also nicht zu kommen mit großen Gerätschaften, die dort reinzubringen, hinzustellen, zu erklären, so geht's. Und so ist auch die gesamte Organisation Himalayan Care Foundation aufgebaut. Hilfe zur Selbsthilfe. Jedes Projekt, das von meinem Freund Walter Staden mit dem Vorstand und mit den übrigen auch mit Geldern, die auch von mir oder von anderen Leuten da hinzukommen, unterstützt wird, ist ein Projekt, das von den Leuten selbst vorgeschlagen ist, das von den Leuten selbst geprüft ist in einem Local Committee. Das heißt, es ist nicht einer, der sagt, ich hätte das ganz gerne, sondern es bildet sich, das ist unsere Bedingung gewesen oder ist die Bedingung von Medi Himal, dass man sagt, in jedem Projekt wird ein Local Committee gebildet und dieses Local Committee entscheidet, welche Projekte durchgeführt werden. Also wir bringen nicht unseren Standard dorthin. Wir bringen natürlich Wünsche und Verlangen dorthin, ähnlich ausgestattet, ausgebildet und so weiter zu werden. Aber die Leute müssen für sich selbst entscheiden, was sie haben möchten. Und wenn das Projekt dann genehmigt ist, dann ist auch ganz entscheidend, dass dieses Projekt von den Leuten selbst durchgeführt wird. Das heißt, wir beauftragen keine Unternehmer oder Trupps, die dort bauen, sondern die Organisation, die Region, die Schule, das Dorf, die Behinderteneinrichtung organisiert sich selbst. Wir überwachen nur oder Medi Himal überwacht nur, wie die Gelder verwandt werden. Das heißt, Gelder werden, geht ja nicht anders, in bar abgeliefert. Es werden Rechnungen vorgelegt, die Rechnungen werden geprüft von unseren beiden Guides, von Sonam und von Dava. Und dann werden die Gelder da zur Verfügung gestellt. Es wird also nicht Geld gegeben nach dem Motto Macht, sondern es werden Projekte durchgeführt, es wird ein Projektplan gemacht, welche Ausstattung ist erforderlich. Und diese sachlichen Mittel, die für das Projekt erforderlich sind, die werden bezahlt. Es werden auch in den Behinderteneinrichtungen Lehrer angestellt, Lehrer bezahlt. Mit welchem Beispiel sind die örtlichen Lehrer vorangegangen? Muss ich das mal vorstellen. Das sind 9 Lehrer in einer Schule staatlich zugewiesen. Die 9 Lehrer sagen, wir schaffen das nie. Wir schaffen nie, diese Schüler angemessen auszubilden. In der Zeit, was machen die Lehrer? Die legen ihr Geld zusammen, stellen einen 10. Lehrer an, den sie von dem von ihnen abgezweigten Geld bezahlen, damit eine bessere Ausbildung für die Kinder durchgeführt werden kann. Und wir bieten die sachlichen Mittel dafür. So ist also Medi Himal insgesamt aufgebaut. Jedes einzelne Projekt kommt aus der Region, wird von denen vorgeschlagen. Wir sagen also, geh nicht dorthin und sagen wir, ihr habt jetzt das Gerät dafür und das Gerät dafür, sondern die entscheiden selbst, was sie in der Region wollen. Und dann wird in dem Komitee darüber entschieden, wird bei uns darüber entschieden, wird es genehmigt und wird die Verwendung der Gelder nachher überwacht. Und regelmäßig, unsere beiden Guides sind regelmäßig in der Region unterwegs, berichten von jedem Projekt, schreiben schriftliche Stellungnahmen nach Deutschland, sodass Walter immer bestens informiert ist darum. Und macht einmal im Jahr, wie gesagt, vor 14 Tagen, ist er zurückgekommen von der letzten Inspektionstour, wo er auch sieht, welche Gelder in welcher Weise verwandt worden sind. Und ich denke, das ist der Beitrag, den wir, also ich persönlich und auch die anderen, in Medimal tun können, um möglichst wenig, in der Medizin würde man sagen, wenig invasiv tätig zu werden, sondern versuchen, deren Struktur zu erhalten, nur mit den Mitteln zu versehen, dass sie möglichst viel daraus machen können. Ein ganz, ganz wunder Punkt, den Sie ansprechen.
Ja, ich habe ja Haro begleitet 2015 und ich kannte das vorher ja überhaupt nicht. Und ich konnte eben auch feststellen, dass die Hilfe zur Selbsthilfe das Wesentliche war und die Selbstbestimmung der Leute vor Ort. Und das Controlling war straff. Also Dr. Walter Staden tut jedes Wochenende mit Sonan skypen und dann wird aber wirklich alle wunden Punkte werden abgearbeitet. Da wird nicht so, naja, so lala. Und das war sehr imponierend für mich, wo ich eigentlich so mehr als Gast dazu eingeladen war, festzustellen, man lässt den Menschen dort die Selbstbestimmung. Und sie machen. Und man schmeißt nicht nur Geld hin, sondern nur so viel, wie für die Selbstbestimmung gebraucht wird. Und dadurch ist es, hatte ich zumindest den Eindruck, den ich in den wenigen Tagen, da 2,5 Wochen eben da machen konnte, dass es wirklich direkt und sinnvoll eingesetzt wird. Und dass die Menschen aber auch das Gefühl hatten, wir machen, es sind keine Almosen, sondern wir dürfen selbst bestimmen. Und das fand ich so faszinierend an dieser Direkthilfe.
Vielleicht noch zur Ergänzung, Verwendung der Gelder. Wir haben in Deutschland null Verwaltungskosten. Jede Tätigkeit wird ehrenamtlich durchgeführt. Das heißt, jeder Euro, der hier gesammelt wird, landet als Euro in Nepal. Nicht wie bei anderen Organisationen, die ein Overhead von 70-80% teilweise haben, zwar groß aufgemacht, Zeitungsannoncen und wer weiß was noch alles, Fernsehspot sogar. Null Overhead. Jeder Euro, der hier gesammelt wird, geht 1:1 rüber und bei jedem Euro ist kontrollierbar, wo ist er hingegangen. Und jeder, der hier gespendet hat, kann rübergehen. Es wird sogar gerne gesehen, wenn die Leute rübergehen, wenn die ihre Patenkinder, wir haben sehr, sehr viele Patenkinder für verwaiste Kinder, für behinderte Kinder. Und da ist ein reger persönlicher Kontakt, also nicht Geld, was für Patenkinder gegeben wird, sondern jeder Pate hat ein Kind, mit dem er sich austauscht, das er besucht, mit dem er Kontakt hält.
Eine Frage noch, wie ist die Rolle der Regierung bei der ganzen Geschichte? Gibt es da irgendwelche Unterstützung? Wie ist Kontakt zur Regierung? Oder sind es diese 2-3 Männer, die du da immer an der Hand hast?
Ich habe es nicht.
Die Regierung von Nepal, spielt ja eine Rolle bei dem ganzen Projekt?
Nein.
Gar nicht?
Nein. Es ist eine NGO, nicht non-governmental, also keine staatliche Organisation. Und ich glaube, eine Abstimmung mit der Regierung, eine Abstimmung mit dem District Health Officer, mit dem Dr. Mingma, die ist wichtig, weil er muss wissen, was läuft bei welchen Projekten und segnet das ab. Aber ansonsten mit den staatlichen Stellen überhaupt nicht.
Hat er Kontakt mit der Regierung?
Ich müsste jetzt Walter mal fragen. Also ich würde eher sagen nein, aber ich müsste noch mal fragen. Ich denke nicht.
Und wie stehen die zu dem Projekt? Neutral oder wissen die gar nichts davon? Oder?
Könnte ich nicht sagen. Könnte ich nicht sagen.
Es gibt gar keine Verbindungsstellen quasi.
Also man hatte den Eindruck, dass die Regierenden ein eigenes Grüppchen waren, ja, und dass die Menschen vor Ort froh waren, solange die Regierenden nicht da die Hand nachgriffen. Also den Eindruck hatte man. Ob das wirklich 100% so ist, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich der Vorteil, weil wenn gerade nach dem Erdbeben, ne? Da haben sicherlich viele die Hand ausgestreckt. Ne? Und ich habe auch einige gekannt, die jetzt nicht mit Himalaya-Care, sondern ihren Sherpas was zugeschickt haben, das kam nie an. Ja? Also müssen nicht die Regierenden verschwinden haben lassen, aber das ist eben hier anders. Ne? Und durch den engen Kontakt und durch die diese wöchentliche Controlling von Walter, ne? Der den Sohn ganz nah sozusagen an der Leine hat. Ne?
Robert, vielleicht nicht eine direkte Antwort auf die Frage, aber vielleicht nur ein Beispiel. Mhm. Walter und ich waren, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, in Mustang. Mhm. Und vielleicht weißt du, in Mustang brauchst du ja eine besondere Genehmigung, um überhaupt nach Mustang reisen zu können. Nicht nur die besondere Genehmigung ist erforderlich, sondern du bekommst einen Bewacher gestellt. Mhm. Wir bekamen also einen Bewacher, Name weiß ich nicht mehr, er hieß bei uns Mr. Luxman, so ähnlich war auch der Name, also war der Herr Luxman. Wir gehen nach Mustang. Du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen. Der kommt an im Nile-Test-Trainingsanzug. Dann haben wir den mal befragt, wie er denn dazu kommt. Ja, er ist Regierungsbeamter. Und die Regierungsbeamten dürfen sich bewerben für solche Funktionen. Und für die Regierungsbeamten ist es eine Auszeichnung, diese Touren begleiten zu dürfen, weil da auch extra Geld für die rausspringt. Und der Mann, ja, als Bezahlung, ne? Also nicht von uns. Und klar, jeder muss ja natürlich eine Eintrittsgebühr für Mustang bezahlen. Also wir haben damals, ich weiß gar nicht, 180 oder so ungefähr haben wir bezahlt pro Person. Und davon werden die Leute dann auch bezahlt. Für die ist es ein Sonderverdienst. Dann stand er neben uns im Nile-Test-Anzug, konnte nicht laufen, konnte nichts. Wir hatten auf dem Rückweg von Mustang an einem Tag Schneefall. Glitschig ohne Ende. Alle sind abends in der Herberge, also in der Lodge, in der Hütte kann man sagen. Wer fehlt? Mr. Luxman. Also wir hatten einen solchen Zorn auf den, weil er hat immer nur Schwierigkeiten, war nie da, aber fressen konnte. Ich darf das mal so sagen. Also beim Essen war er mit beiden Händen immer vorne sofort dabei. Der fehlte. Wir hatten so einen Prast und haben gesagt, soll er bleiben, wo ist? Bis auf einmal haben wir gedacht, wir können doch nicht zurückgehen durch die Kontrolle und der Herr Luxman ist nicht dabei. Wer weiß, was dem passiert ist. Also was haben wir gemacht? Ein Freund von mir, Walter war es nicht, und ich, wir sind nochmal in die Berge hochgestiegen, in so einem Matsch und haben den Mr. Luxman gesucht, haben den auch gefunden, haben den runtertransportiert, der in seinem Nile-Test-Anzug sitzt da, setzt sich ans Feuer und fragt, wo das Essen ist. Das ist Regierung, also indirekte Antwort darauf. Also wir legen Wert darauf mit dem Dr. Mingma, dass das alles abgesegnet und von ihm genehmigt ist, aber in die anderen Wege mischen wir uns nicht ein, weil das sind eventuell dunkle Pfade, die man da.
Das aber eben auch von solchen Regionen, weil die Regierung möchte überall mitsprechen. Die wollen zwar nicht helfen, aber Bescheid wissen wollen sie. Die wollen auch wissen, was wo passiert. Deswegen wundert es mich, dass du da kein Wort davon erwähnt hast, dass da keine Kontrolle in dem Sinne ist.
Also nur Mingma. Also jedes Projekt, das begonnen wird, wird dem Dr. Mingma vorgestellt und er segnet das dann ab.
Aber wenn er keinen Kontakt hat zur Regierung, dann haben die auch keine Kontrolle über eure Organisation. Ne?
Also bei ihm, zu ihm ist ein herzliches Fell. Er kommt immer und schreibt auch immer und immer frohes Treffen. Also er ist auch wirklich eine taffe Persönlichkeit, muss man echt sagen. Und er ist da so Statthalter. Was dahinter steckt, ich weiß es nicht. Also er bekommt jedenfalls weder von uns irgendwelche Zuwendungen, das ist nur der Kontakt. Und er sieht ja, für ihn ist es ja auch gut, es ist ja sein Distrikt, wo sowas entsteht. Er kann ja vorzeigen.
Es könnte ja Werbung sein, es könnte ja woanders was Ähnliches entstehen, rein theoretisch. Könnte ja Schule machen, zu wünschen. Ne?
Ja.
Naja, es gibt ähnliche Beispiele. In Bayern Knies gibt zum Beispiel einen sehr guten Förderverein, der auch Schulen gebaut hat und so. Also es gibt ähnliche Dinge, nicht an derselben
Organisation,
Stelle,
ja.
Also keine Konkurrenz an einem Distrikt. Ja. Ne? Aber das gibt es immer wieder, sehr positive Beispiele, und es gibt eben die anderen, wo eben ja hoffen, dass sie helfen, aber wo man nicht weiß, kommt es wirklich an. Ne? Okay. Faszinierend war ja auch die Landschaft, die jetzt vielleicht nicht ganz so bei den Schwarz-Weiß-Aufnahmen rauskommt, Also die war einfach imponierend. Das war, also in der Schweiz würden da lauter Hotels stehen, ja, und da stehen halt einfach so ganz einfache Wohnhäuser von Bauern und den Familien. Ne. Und auch der Kontrast, also ich habe eine ältere Frau gesehen, erinnerte mich an meine Oma, die Kartoffel, die Erdäpfel aus der Erde geholt hat und dann die jungen Dinger schon mit dem Minirock und Handy in der Hand gibt es auch. Ne? Ja, wahrscheinlich haben die Omas zusammengelegt. Ne?
In der Stadt und im Land?
Nein, am Land. Also das heißt kleine Ortschaft. Mhm. Nicht alle laufen da mit dem Handy rum, aber das hat man eben auch gesehen. Also es ist eine Kultur im Umbruch. Ne? Genauso faszinierend waren diese riesigen, vollen Klöster. Also man saß ja immer, wenn die mit den Bussen an dem Gebetstag, ich glaube die Frauen, die Nonnen am Donnerstag und die Männer am Freitag, irgendwie so war das, wurden die da irgendwo hin transportiert, dass sie da beteten. Und die Klöster waren pfropfenvoll. Ne? Also Frauenklöster wie Männerklöster und auch gemischte Klöster.
Ja. Ja, die Klöster haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe dort. Die Ausbildung. Ich hatte eben dem Michel schon gesagt, auf dem einen Bild ist ein Abt, den ich nur bewundern kann. Der ist vom Kloster Serlo, der hat nur Kinder von 2 bis 18 Jahren. Den nimmt er auf als Kleinkinder, gibt denen Heimat, gibt denen Kleidung, gibt denen Essen und gibt denen eine hervorragende Ausbildung. Es gibt auch so eine tolle Geschichte. Die haben mich mal besucht. Sonam und der Abt von dem Kloster Serlo, da kamen die nach Deutschland und zu dem Zeitpunkt, wo die nach Deutschland kamen, war ich sehr stark engagiert bei einem Handball-Bundesligisten, war der Aufsichtsratsvorsitzender und ich hatte die, weil der Sonam das wusste, mitgenommen zu einem Spiel in die Halle. Jetzt kamen die aus dem Flugzeug aus Nepal in eine Sportarena mit 4.500 Besucher saßen da auf der VIP-Loge oben und waren total erstarrt. Und das Spiel war fertig. Wir, also unsere Mannschaft, hatte verloren. Und da kam Sonam zu mir und sagte, Hado, du musst entschuldigen. Wir haben alles getan. Es hat nichts genutzt. Da hatten die ganze Zeit Mantras rezitiert und wollten uns damit helfen, dass die Mannschaft beim Handballspiel gewinnt. Ja.
Keine Fragen mehr? Hallo, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ursprünglich geplant gehabt, morgen einen Workshop, so wie sehe ich schwarz-weiß, in ungefähr hätte der lauten sollen, zu machen. Den haben wir aus organisatorischen Gründen jetzt auf das Frühjahr verschoben. Ihr kriegt die Einladung, sobald wir wissen, wann wir ein Wochenende, einen Samstag haben, wo das stattfinden wird. Vom Inhalt her geplant, zuerst zu erzählen, wie Hado das Ganze macht, dann irgendwo Aufgaben zu definieren und die Teilnehmer dann rauszuschicken und diese Aufgaben dann auch mit Vorbesprechung umzusetzen. Also das wäre mal so ganz grob skizziert, was dieser Workshop hätte machen sollen, morgen beziehungsweise dann im Frühjahr. Eine Ankündigung noch zur nächsten Ausstellung. Am 24. müsste dann die Vernissage sein, wenn das ein Freitag ist. Also vom 25. bis 18.04. ist dann die nächste Ausstellung. Ich hoffe zu dem Zeitpunkt, dass es Wolfram dann schon wieder besser geht und er das Ganze organisieren kann, dass das hier wieder von der Bühne geht. Und zwar Stefan Winkelhöfer hat einen Bergbauern, wenn ich das richtig verstanden habe, über mehrere Jahre begleitet und hier anscheinend beeindruckende Bilder zurückgebracht. So, wenn wir schon dabei sind, weitere Ankündigungen. Wir haben 3 Kurse im nächsten Jahr, die euch Spezialisten wahrscheinlich gar nicht interessieren. Aber wenn ihr jemanden kennt, der das interessieren könnte, dann wäre das ja etwas, was man ja erzählen könnte. Ansonsten bleibt mir nichts anderes über als Danke zu sagen, dass ihr alle da wart. Frohe Weihnachten zu wünschen, guten Rutsch, alles Gute im nächsten Jahr und im Januar findet kein Stammtisch statt, aber das ist eh schon Tradition, das macht ihr schon länger wie ich nicht. Ja, daher würden wir uns dann das nächste Mal bei der Vernissage hier am 24., wenn das der Freitag ist, am 24.01. wiedersehen, hoffentlich. Und der Rest kommt noch einmal als Schreiben.